Ja, ich muss bekennen, noch nie hatte ich so viel Bammel von der Predigt wie heute Abend. Ja, als vor ungefähr 2 Wochen der Edmund mich fragte, Ralf, wir sind bald in Österreich, du bleibst doch hier, kannst du dann nicht mal Mittwoch die Predigt übernehmen? Ich sagte, ja, klar, mache ich. Sag ich, worüber hättest du denn gerne, dass ich predigen soll? Er sagt, ja, wir sind ja halt noch in unserer Serie dran, Season of Treason. Mach doch mal was über den Fall des Mannes, wo er abgewichen ist von Gottes Vorstellung. Ich so, schluck. Und seitdem verstehe ich den Mose gut, wie er sich fühlte, als Gott ihm sagte, geh nach Ägypten zu dem Pharao. Und auch der Mose fühlte sich da irgendwie nicht so ganz der geeignete Mann dafür, aber ich denke, das ist bei Gott wirklich nicht das Entscheidende. Ja, der Fall des Mannes. Und heute geht's, wie die Überschrift schon sagt, um die Männer. Ich hatte schon ein bisschen Bammel davor, dass heute Abend nur Frauen hier sitzen. Dann hätte ich ein echtes Problem gehabt. Dann hätte ich vielleicht eine andere Predigt halten müssen. Aber gut. Ich möchte zu Anfang uns eine Bibelstelle lesen aus 1. Timotheus 4, und zwar den Vers 7 und 8. Ich fange in der Mitte von Vers 7 an. Da schreibt der Apostel Paulus zu den Timotheus: Übe dich aber zur Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Ich möchte zu Anfang auch mit uns beten. Herr Vater im Himmel, ich will dir danken, dass wir das so singen dürfen, dass du unsere Festung bist, unsere Kraft und unsere Sicherheit. Und ich weiß, Herr, dass du heute Abend hier gegenwärtig bist und ich bitte dich auch einfach, dass du diese Leitung hier übernimmst. Hilf auch mir, dass ich wirklich deinen Willen hier sage und nicht meinen eigenen Gedanken. Ich bitte dich darum, dass du heute Abend zu unser aller Herzen sprichst. Darauf kommt es doch an. Hilf auch uns, besonders auch mir, dass ich auch jetzt zurücktreten kann und dass du einfach jetzt reden kannst. Ich befehle dir diesen Abend ganz in deine Hände. Amen. Ja, nachdem ich so ungefähr 1,5 Wochen probiert habe, das Thema möglichst gut zu verdrängen, habe ich am Sonntagabend so gedacht, so langsam wird es doch mal Zeit, dass du dich ein bisschen damit beschäftigst, so ganz drumherum kommst du ja doch nicht. Habe mich dann auch intensiv damit befasst. Habe dann festgestellt, ja, der Fall des Mannes, wo sind denn überhaupt so unsere Probleme? Wo sind wir denn von Gottes Vorstellung so abgewichen? Und dann habe ich in relativ kurzer Zeit auch ziemlich viel gefunden, wo wir uns eigentlich korrigieren müssen. Sogar so viel, dass ich dann meine Auswahl treffen musste und gesagt habe, oh, das ist eigentlich zu viel für eine Predigt, und habe mich dann für ein paar Sachen entschieden, wo ich mich heute Abend drauf konzentrieren möchte, weil ich halte es einfach für besser, wenn man ein paar Punkte nur anschneidet und die aber ein bisschen intensiver, kann man sich besser merken. Und das eigentlich Entscheidende ist ja, dass man was umsetzt im Leben. Sonst war diese Predigt hier irgendwo umsonst. Also besser ein Teil gemacht, was man sich merken kann, als das große Ganze. Und da hat man alles vergessen. Worüber ich heute Abend nicht so sehr reden möchte, ist die Rolle des Mannes, wie Gott sich uns vorstellt. Ganz einfach, weil ich denke, wir haben in letzter Zeit schon viel darüber gehört. Wir wissen, es gibt einige Bibelstellen, der Mann ist das Haupt der Frau, lesen wir in Epheser zum Beispiel, Epheser 5, in Korintherbrief, da haben wir auch schon einiges gehört, welche Rolle uns Gott als Mann gegeben hat. Ich möchte heute Abend viel eher darauf eingehen, womit wir Probleme haben. Sünde in unserem Leben, ganz konkret. Wir leben ja in einer ziemlich schwierigen Zeit, finde ich jedenfalls, als Mann. Emanzipation ist ja nun wirklich kein Fremdwort mehr. Heute vielleicht sogar so weit, dass man sagen muss, so langsam müssen die Männer wieder emanzipiert werden. Aber Als ich darüber nachdachte, muss ich doch feststellen, die Emanzipation oder die Frauenbewegung, das ist eigentlich gar nicht unser Problem heute, das Problem uns als Männer, sondern unser Problem heute, speziell als Christen, das ist unser Mangel an geistlicher Führung. Dass wir Männer einfach nicht mehr bereit sind, die Führungsrolle einzunehmen. Deswegen, das ist der eigentliche Grund, warum die Frauen eigentlich vorbrechen, auch in den Gemeinden, warum es Pastorinnen gibt, warum Frauen viel übernehmen in der Gemeinde. Ich bin da kein Frauenfeind und will dazu auch jetzt nicht sagen, was eine Frau tun sollte und was sie nicht tun sollte. Da hat der Edmund ja auch schon einiges drüber gesagt. Aber ich denke, das ist der Hauptgrund, weil wir Männer einfach uns da zurückgezogen haben, weil wir nicht mehr bereit waren, diese Führungsrolle, die Gott uns gegeben hat, zu übernehmen. Ich habe mich gefragt, wie werden wir denn zu Männern, wie Gott uns haben will? Wie schaffen wir das, so zu werden, dass wir Gott gefallen, dass wir einfach auch unsere Rolle und unsere Stellung einnehmen können, in der Gemeinde, zu Hause, in der Familie, am Arbeitsplatz, da wo wir stehen. Ich möchte vorher euch ein bisschen was erzählen. Und zwar für den einen oder anderen ist es ja nichts Neues. Auch ich habe Hobbys. Ich weiß nicht so genau, wann ich den Knacks gekriegt habe, schon ziemlich lange her, aber ich habe so ein bisschen übrig für alte Autos, alte Motoren, das sind dann auch später dazugekommen. Als ich einen Führerschein gemacht habe, fing das schon relativ früh an, dass ich mich für Autos sehr interessiert habe, habe da angefangen, viel an Autos rumzuschrauben. Das ging dann alles weiter. Man kann schon sagen, so die Technik, die begeistert mich. Ich war mittlerweile schon einige Male in Zinsheim, da gibt es ein Technikmuseum, in Speyer gibt es auch eins, habe da meine Familie auch mitgeschleppt. Und was Martina inzwischen weiß, wenn wir zu so einem Ort fahren, ist, dass wir da nicht zusammen durchgehen können. Funktioniert einfach nicht. Wir machen das meistens so, ich gehe dann getrennt da durch, meine Frau geht mal eine Stunde da durch, hat alles gesehen und dann geht es mit den Kindern irgendwo was essen oder auf den Spielplatz und dann bin ich noch ganz am Anfang, ja. Und jedes Mal breche ich dann irgendwo ab, weil irgendwann wollen die Kinder ja mal nach Hause, da wird es ihnen langweilig. Und dann habe ich noch lange nicht alles gesehen. Ich kann mich da richtig rein vertiefen. Das geht sogar so weit. Ich lese dann jedes Schild und alles, gucke mir dann die Formen an. Ich kann mir einen Motor, kann ich mir eine halbe Stunde angucken. Ein anderer, der sich da nicht für interessiert, der wirft mal einen Blick drauf. Ja, sieht gut aus und geht weiter, schaut sich das nächste an. Später kamen dann die Motorräder auch dazu. Mittlerweile war ich auch zweimal auf der Isle of Man. Da gibt es jedes Jahr so ein ganz bekanntes Motorradrennen für Oldtimer. Und wenn ich da hinfahre, ich weiß das noch ganz genau, wie ich das erste Mal da war, kam auf die Insel, dann roch alles, die ganze Insel roch so nach Rennbenzin. Ihr würdet vielleicht sagen, das stinkt alles, aber für mich war das wie Parfüm. Ja, das war für mich sowas von anziehend. Ich glaube, ihr habt schon verstanden, worauf ich raus will. Ja, ich habe eine Begeisterung für sowas entwickelt. Vor circa 5 Jahren, da wollte ich es nochmal wissen. Ich habe früher viel an Autos rumgeschraubt. Da habe ich gesagt, ja, ich würde gerne nochmal ein altes Auto restaurieren. Ich habe mir einen alten Käfer gekauft und habe den von Grund auf restauriert. Und eins habe ich dann gesagt, ich will mal wirklich alles selber machen, also schweißen, lackieren, alles. Einfach nur, was mir Spaß macht. Ich hatte ja die ganzen Werkzeuge und alles dafür. Das habe ich dann auch gemacht. Ich wusste, den werde ich wahrscheinlich nicht lang fahren, habe ich auch irgendwann wieder verkauft. Dann haben manche Leute haben das nicht verstanden, haben gesagt, du hast die ganze Arbeit damit gemacht, warum verkaufst du denn jetzt wieder? Wieso? Okay, fahr den doch jetzt. Da habe ich gesagt, ja, mir Spaß hat mir eigentlich die Arbeit gemacht, das zu machen. Einfach die, ich weiß nicht, eine Selbstbestätigung oder was auch immer das ist. Ja, ich habe eine Freude dabei gehabt. Aber was ich auch weiß, zu so einer Sache gehört eins unbedingt und das ist die Disziplin. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, ich will sowas nochmal gemacht haben. Es hat mich anderthalb Jahre gekostet. Und wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich dreckig war, von oben bis unten, weiß ich, wenn ihr mal Sand gestrahlt habt, dann wisst ihr, wo die Körner alles hinwandern können. Ich habe geschwitzt, Finger blutig gehabt. Ich weiß nicht noch, was alles. Ich habe Zeit verwendet, vielleicht zu viel Zeit, ich weiß es nicht. Jedenfalls, um das zu machen, brauchte ich Disziplin. Und ich glaube, dass diese Disziplin, das ist der unbedingt erforderliche Schlüssel, wenn wir irgendwas in unserem Leben erreichen wollen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es unbedingt ein erstrebenswertes Ziel ist, ein Auto zu restaurieren oder irgendwo hinzufahren, um Motorradrennen zu gucken. Aber worauf ich raus will, ist die Disziplin. Und das ist, denke ich mal, ein sehr großer Mangel bei uns heute, die mangelnde Disziplin. Und ich spreche jetzt hier von der geistlichen Disziplin. Wir Männer haben die geistliche Disziplin oft nicht mehr. In anderen Bereichen sehr wohl. Ich habe mich mal ein bisschen belesen, weil ich weiß, viele Männer haben große Sachen geleistet, gerade im letzten Jahrhundert, Jahrhundert der Entdeckungen, Erfindungen, auch schon das vorletzte Jahrhundert. Zum Beispiel Thomas Edison hat ja nicht nur die Glühbirne erfunden, aber was der Mann für eine Disziplin hatte. Jeder, die ganze Welt hat seinen Erfolg bewundert, als die Glühbirne erfunden war. Aber die 1000 Misserfolge, die er vorher hatte, das jahrelange Tüfteln, Basteln, enttäuscht sein, das hat keiner gesehen. Winston Churchill, der englische Premierminister, wurde als der Redner des letzten Jahrhunderts erklärt, weil er sehr, sehr gute Reden geschwungen hat. Ich selber habe noch keine von ihm gehört. Aber ich habe gelesen, der Mann war eigentlich gar nicht begabt, ein guter Redner zu sein. Er lispelte und er war total unfähig, eine spontane Rede zu halten. So wie ich auch. Wenn ich jetzt hier eine Predigt mache, muss ich mich sehr gut vorbereiten. Einfach so aufstehen, wie manche das vielleicht können, und einfach eine Predigt halten, das könnte ich nicht. Aber das eine Rede halten, das konnte Churchill so einfach nicht. Aber der Mann hatte eine grenzenlose Disziplin. Er hat sich hingesetzt und hat die Reden ausgearbeitet bis in das allerletzte. Er hat Bemerkungen eingefügt in seine Manuskripte, wann er Beifall erwartet hat, was die Zuschauer für Reaktionen haben. Er hat alles bis in das letzte geplant. Ja. Obwohl er nicht begabt war, wurde er als der Redner schlechthin angesehen. Und er hatte natürlich auch sehr großen Erfolg dabei. Auch eine Geschichte aus dem Sport, aus der jüngeren Geschichte, weil Sport ist so eine Sache, was uns Männer sehr, sehr oft begeistert, mich jedenfalls. Bei den letzten Olympischen Sommerspielen in Peking 2008, da hat Usain Bolt, das ist ein Jamaikaner, ob das so richtig ist, Mann aus Jamaika, Weltrekord über 100 Meter gelaufen, 9,69 Sekunden, der schnellste Mann der Welt. Ja, keine 10 Sekunden, die ein Leben dieses Mannes total verändert haben. Er rückte sofort von einem Augenblick auf den anderen in das Rampenlicht der ganzen Welt. Es war, ich weiß nicht, wie viele Millionen oder Milliarden Menschen das gesehen haben. Aber was wir nicht gesehen haben, das waren die Jahre und die Tausende von Kilometern, die dieser Mann laufen musste, um die 100 Meter in 9,69 Sekunden zu laufen. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Disziplin, die dazu nötig war, das zu vollbringen. Und was macht ein Mann für 10 Sekunden seines Lebens? Was nimmt er da alles auf sich? Das sehen wir, Disziplin haben wir schon, wir Männer. Wir können das. Aber wie so oft in geistlicher Hinsicht, da neigen wir Männer doch wesentlich weniger zu Disziplin wie Frauen. Ich weiß nicht, woran das liegt, warum Frauen da scheinbar viel mehr Disziplin haben. Umfragen sagen, dass Frauen viel öfter in Gemeinden gehen. Das habe ich hier nicht gezählt, ob wir hier mehr Männer oder Frauen sind. Umfrage besagt, dass 59% der Gottesdienstbesucher Frauen sind und nur 41% Männer. Ja, warum ist das so? Ich möchte uns noch eine Stelle lesen aus Hebräer 12, und zwar der Vers 1. Da heißt es, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns jede Bürde ablegen und die uns so leicht umstrickende Sünde. Wisst ihr, eine Sache, die ist total wichtig, finde ich. Und zwar, wir werden geistlich, wir Männer, wir werden geistlich niemals irgendetwas erreichen, ohne eine bewusste Preisgabe von Dingen, die uns zurückhalten. Der Schreiber, wir wissen nicht genau, wer es war, der zeigt uns ja das Bild eines Wettlaufes. Wenn der Mann, der Usain Bolt, hier irgendwas mitgeschleppt hätte, 10 Kilo Rucksack, dann garantiere ich euch, der wäre die Zeit nicht so schnell gelaufen. Wir sollen ablegen. Und was sollen wir ablegen? Dinge, die uns behindern. Hier spricht die Bibel von die leicht umstrickende Sünde. Darauf werde ich gleich auch noch eingehen. Die Frage für uns, die sich uns stellt, die wichtig ist, wollen wir das überhaupt? Wollen wir diese Dinge ablegen? Oder wollen wir weiter mit dieser Bürde durch unser Leben laufen? Haben wir diesen Willen dazu? Wenn wir den nicht haben, dann könntet ihr eigentlich nach Hause gehen und sagen, okay, ich will nicht, ich will mich nicht verändern lassen. Aber dann würdet ihr auch nicht den Segen bekommen. Die Frage ist, was sind denn die Dinge, die uns nach unten ziehen, die uns belasten? Was sind denn Sünden im Leben, speziell von uns Männern? Ich habe mir mal da ein paar Gedanken drum gemacht. Ich will versuchen, auch durchaus ehrlich und offen zu sein und die Dinge auch beim Namen zu nennen und anzusprechen, womit wir Männer heute unsere Probleme haben. Vielleicht ganz gut, dass die Frauen dabei sind. Vielleicht lernt ihr uns dann auch ein bisschen besser verstehen. Ich denke, eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das größte Hindernis zu dieser Gottseligkeit, wie es in 1. Timotheus 4 heißt, das ist die zunehmende Sexualisierung unserer Gesellschaft. Was meine ich damit? Ich glaube, da könnt ihr euch alle was drunter vorstellen. Wir brauchen nur mal Fernsehen uns heute anzugucken, was da im Programm läuft. Werbung, Werbeplakate, die überall hängen. Internet, auch eine große Gefahr für uns. Wir leben in einer Zeit, wo diese Sexualität einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Wo das nicht mehr ein Tabuthema ist. Wo uns das überall regelrecht entgegenspringt. Wenn wir abends unseren Fernseher einschalten, dann brauchen wir nicht lange danach zu suchen. Unsere Kinder gucken zum Beispiel gerne Galileo. Aber wir haben uns das angewöhnt, dass zumindest einer von uns beiden dann dabei ist, wenn die das gucken, weil wir festgestellt haben, auch da sind oft Sachen dabei, wo ich finde, das sollten weder Kinder noch Erwachsene gucken. Wir schalten dann um. Aber das ist einfach eine Tatsache. Wir leben in dieser Zeit, wir können uns da auch nicht verstecken vor. Ich denke, das ist auch nicht der richtige Umgang. Die Bibel sagt, wir sind zwar nicht von der Welt, aber wir leben noch in der Welt. Aber es ist einfach eine Tatsache, dass wir Männer damit ein viel, viel größeres Problem haben als Frauen. Ich will nicht sagen, dass Frauen damit keine Probleme haben, aber für uns Männer ist das einfach eine Gefahr, eine viel größere Gefahr. Ich wollte es gar nicht glauben, aber eine Umfrage eines christlichen Magazins, ich will jetzt nicht sagen welches, hat ergeben, unter seinen Lesern, wo wir davon ausgehen, dass es wahrscheinlich zum großen Teil Christen sind, haben die eine Umfrage gemacht, und zwar A, unter Pastoren und B, unter, jetzt hätte ich beinahe gesagt, normalen Leuten, unter Leuten, die keine Pastoren sind, wer Probleme mit Ehebruch hat, wer schon Ehebruch begangen hat. Das ist rausgekommen, 12% aller Pastoren hat zugegeben, in ihrem aktiven Dienst Ehebruch begangen zu haben. Bei den Männern, die keine Pastoren waren, war die Quote noch ungefähr doppelt so hoch, rund jeder Vierte. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich wollte das gar nicht glauben. Aber was ich glaube, ist, wir reden natürlich nicht viel darüber, aber ich glaube, das ist eins unserer Hauptprobleme heute von uns Männern. Das bleibt nicht ohne Folgen. Nur mal die Folgen, die es für eine Gemeinde hat, aufzuzählen. Ich glaube, wenn Leider in der Gemeinde Probleme damit haben oder damit nicht klarkommen, in Ehebruch leben oder was auch immer, das hat ganz, ganz entscheidende Folgen für die Gemeinde. Und zwar verliert die Gemeinde ihr Streben nach Heiligung. Wir werden nicht mehr glaubwürdig, wenn Leiter oder Mitarbeiter in vielleicht sogar offensichtlicher Sünde leben, aber es muss noch nicht mal offensichtlich sein, ja? Dann verlieren wir unser Streben nach Heiligung. Aber noch mehr, wenn es Probleme in der Gemeinde gibt, vielleicht mit Zucht ausüben, jemand anders aus der Gemeinde, ich weiß es nicht, vielleicht ist jemand Alkoholiker, braucht Hilfe. Aber auch da tut sich dann eine Gemeindeleitung schwer, damit umzugehen. Wie sieht es aus mit Gemeindezucht, wenn die Leitung nicht so lebt, wie sie leben sollte? Wie kann sie dann Zucht in der Gemeinde ausüben? Das geht nicht. Und was, denke ich mal, das Entscheidende ist, die Gemeinde verliert einfach ihre Kraft. Wenn wir keine Kraft mehr haben, dann können wir eigentlich zumachen. Dann ist es nur noch eine leere Hülle. Dann können wir nach Hause gehen. Es kommt doch nicht darauf an, dass ich hier gute, gewählte Worte finde oder dass ihr nachher sagt, Mensch, das war eine tolle Predigt. Sondern es kommt darauf an, dass Gottes Geist in und an uns wirkt. Dass wir sagen können, wenn wir rausgehen, Mensch, da muss ich mich korrigieren lassen von Gott. Gott hat mir heute mal den Spiegel vorgehalten und hat mir gesagt, ja, damit hast du ein Problem und ich will, dass du dich jetzt hier änderst. Ja? Nur dann, wenn die Gemeinde ihre Kraft behält, dann kann sie auch was auswirken in deinem und in meinem Leben. Und was natürlich zwangsläufig damit zusammenhängt, wenn unsere Kraft schwindet, dann wird automatisch die Kraft anderer Religionen stärker werden. Die Attraktivität anderer Religionen wird zunehmen. Das erleben wir ja auch gerade hier in unserem Land. Buddhismus, Islam, auch viele Sekten, die haben einen sehr großen Zulauf. Und ich führe das auch direkt darauf zurück, dass wir als Gemeinden einfach unsere Kraft verloren haben, dass wir größtenteils unsere Glaubwürdigkeit verloren haben. Wir haben in der Bibel natürlich ein perfektes Beispiel, auch da will ich nicht dran vorbeigehen, das Verlangen nach der Lust angeht. Ich denke, ihr wisst schon, wovon ich rede. König David. Ich lese nur mal, will das nur mal kurz anreißen, will nicht die ganze Geschichte lesen, das würde zu lange dauern. In 2. Samuel 11, die Verse 1 bis 4. Da lesen wir: Und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten Raba. David aber blieb in Jerusalem, und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias, des Hethiters? Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Soweit. Ich möchte mal vorweg sagen, auch wenn du vielleicht keine Probleme damit hast, ist der David auch ein perfektes Beispiel. Wir Männer sind einfach vor gewissen Dingen nicht automatisch geschützt. Der David selber, das war eine Zeit, wo er auf dem Höhepunkt seiner Karriere war. Wir wissen nicht genau, wie alt er damals war. Er war 40, als er nach Jerusalem kam und dort König über ganz Israel wurde. Vielleicht war er 50. Er war jedenfalls schon ein bisschen vorgerückt im Alter. Er hatte alles erreicht. Er hatte eine Karriere vom Tellerwäscher bis zum Präsident, so ähnlich, vom Schafhirte bis zum König hingelegt. Es ging steil bergauf mit ihm, immer höher, und er hatte schon ein beträchtliches Reich da. Ihm ging es gut. David war ein Held, ein Kriegsheld. Schon in jungen Jahren hat er ja den Goliath besiegt. Aber er hat noch viele, viele andere Heldentaten in seinem Leben getan. Er war ein Vorbild für die Menschen damals. David war wie Alexander der Große auch. Er war immer an vorderster Front. Ja? Er hat sich nie gedrückt. Er ist mit in den Kampf gegangen. Er hat ganz vorne gekämpft, ja? Da, wo es am gefährlichsten war. Er war Vorbild für die Leute. Noch mehr, David war ein Poet. Über die Hälfte der Psalmen stammt von David. Viele hat er in jungen Jahren geschrieben. Auch da können wir ein bisschen was von Davids Herzen erkennen. Ja, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, lesen wir in 1. Samuel 13, Vers 14. Gott selber nennt ihn so, ein Mann nach meinem Herzen. Gott hatte David erwählt, König zu sein. Er wollte das. Er war der richtige Mann dafür. Und was David hatte, war ein unheimliches Charisma. Das heißt, eine unheimliche Ausstrahlung. Er musste gar nicht für sein Königtum kämpfen. Als der Saul tot war, kamen die Menschen zu ihm und haben ihn zum König gemacht. Die haben selber gesagt, du bist der König und du bist der richtige Mann. Er hat eine Ausstrahlung gehabt. Ja? Und trotzdem, gerade so einem Mann passierte das. David, das große Vorbild, hatte eine einzige Schwäche. Vielleicht noch mehr, wir lesen nur von einer. Frauen. Wir lesen in 2. Samuel 5, Vers 13, einen kleinen Nebensatz, aber für Davids Leben weichenstellend. Da heißt es, 2. Samuel 5, Vers 13, und David nahm noch Nebenfrauen und Frauen aus Jerusalem, nachdem er von Hebron gekommen war. Und es wurden David noch mehr Söhne und Töchter geboren. Schon vorher lesen wir, dass David Frauen hatte. Er muss mindestens schon 6 Frauen gehabt haben, die ich gezählt habe, bevor er nach Jerusalem kam. Die Beziehung zu den Frauen ist nicht so eindeutig, ob er die wirklich alle so geliebt hat, weiß ich nicht. Seine erste Frau war die Tochter vom Saul, die Michal. Eins lesen wir, die Michal liebte den David. Andersrum lesen wir es leider nicht. Sie hat mal viel riskiert für den David. Aber jedenfalls hatte der David schon einige Frauen zu dieser Zeit, schon sehr früh. Wie viele Frauen noch dazu kamen, lesen wir nicht genau. Es werden schon einige gewesen sein. Wir lesen, was ich interessant finde, ist aber auch später, der Salomo, der hatte die gleichen Probleme. Wir lesen von ihm, dass er 1000 Frauen hatte. Unvorstellbar. Ich weiß gar nicht, ob er die überhaupt alle gekannt hat. Jedenfalls auch da sie waren es letztendlich, die ihn von Gott weggezogen haben zu den Götzen hin. Was ich interessant fand, das war, gesellschaftlich war das zu dieser Zeit durchaus akzeptiert. Das heißt, ihm hat wahrscheinlich keiner einen Vorwurf gemacht. Das war zu der Zeit gang und gäbe, dass Leute in führenden Positionen auch viele Frauen hatten. War vielleicht auch ein Zeichen, dass man angesehen war, dass man was zu sagen hatte. Weiß ich nicht genau. Jedenfalls, es war akzeptiert. Aber darauf kommt es nicht an, was die Gesellschaft sagt, ob sie das akzeptiert, ob was normal ist. Ja? Heißt das, dass wir in dieser Welt hier leben, dass diese Sexualität uns überall entgegenspringt, dass das normal deswegen ist? Vielmehr sollten wir uns fragen, was sagt Gott dazu? Und Gott hatte durchaus was dazu gesagt zu den Frauen. Und zwar in 5. Mose 17, Vers 17, da lesen wir schon mal Anweisungen an einen König. Ich lese das mal. 5. Mose 17, Vers 17. Da spricht Gott. Und er, der König, also wenn jemand König wird in Israel, und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Was ich noch unterschlagen habe, er soll sich auch nicht viele Pferde anschaffen. Ich denke mal, mit den Pferden und mit dem Silber und Gold hatte David so kein Problem. Er hatte zwar auch viel davon angeschafft, aber er hing daran nicht. Er hat es auch sinnvoll verwendet. Er hat ja viel gespart, auch um Tempel zu bauen. Aber sein Problem waren die Frauen. Und darin ist er gefallen. Ja, und du kannst in 100 Sachen gottgefällig sein, gottgefällig leben. Aber wenn du in einer Sache fällst, wie sagt Gott, wenn du ein Gebot übertrittst, dann hast du alle übertreten. Ja, und wir Männer sollten einfach nicht so stolz sein und sagen, das könnte mir nicht passieren. Wisst ihr, wenn es einen Mann gab, dem Ehebruch nicht hätte passieren sollen, dann wäre es David gewesen. Man könnte doch heute sagen, der hatte doch genug Frauen. Vermutlich waren es auch nicht unbedingt die hässlichsten, ich weiß es nicht. Aber der hatte doch alles, was sein Herz begehrt. Warum ihm? Ja, und ich denke, ich habe ein paar Sachen aufgelistet, was einfach passiert, wenn uns Männer diese Lust und dieses Verlangen ergreift. Das war ja das eigentliche Problem. Als David diese Frau sah, die Bathseba, ja, dann hatte er ein Verlangen in sich. Und das war letztendlich stärker als sein ganzer Verstand. Als alles das, hätte er mit seinem logischen Verstand wäre da dran gegangen, dann wäre das nie passiert. Was passiert denn, wenn wir Sünde in unserem Leben zulassen, wenn wir sie akzeptieren? Ich denke, eine entscheidende Sache, was passiert ist, wir verlieren unsere Sensibilität für die Sünde. Auf einmal fangen wir an, das runterzuspielen. Dann ist Sünde auf einmal keine Sünde mehr, weil es vielleicht alle tun. Ja? Wir sind einfach nicht mehr sensibel dafür, was Sünde ist. Ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn mein Opa heute lebt schon lange nicht mehr, unser Fernsehprogramm gucken würde, der würde wahrscheinlich schockiert sein. Wenn ich ihm zeigen könnte, was heute so Internet, wenn ich mein Postfach öffne, was da manchmal für E-Mails drin sind, der würde schamrot werden. Dinge, wo wir uns vielleicht gar nichts mehr bei denken. Ja? Wir wollen das ja gar nicht. Ich will vielleicht eine Sportsendung gucken, schalt Fernseher an oder guck ein paar Kanäle durch. Ich garantiere dir, irgendwo wird ein Ehebruch, wird ein Mord oder irgendwas dabei sein, was ich sehe. Unsere Kinder, die sehen heute schon mehr Morde, Ehebrüche, was weiß ich alles, als unsere Großeltern im ganzen Leben überhaupt davon gehört haben. Wir werden desensibilisiert. Ich denke, das ist eine ganz große Gefahr. Und so ging das dem David mit Sicherheit auch. Ja? Da dadurch, dass er diese vielen Frauen hatte, war das irgendwo für ihn normal. Ja, er war einfach nicht mehr sensibel dafür, was jetzt Sünde ist. Das Zweite, David wurde nachlässig. Wir haben ja hier gelesen, er zog nicht mehr mit aus. Wo hätte denn David eigentlich sein sollen? Er hätte bei seinem Heer sein sollen, er hätte ihm Mut zusprechen sollen. Der König ist dabei, wie früher, ja, wo er vorne wegging, wo er den Leuten Mut gemacht hat. Das war nicht mehr so, er hat es einfach nicht mehr nötig. Er hat seinen Heeroberst hingeschickt, er brauchte das nicht mehr. David wurde bequem. Die Nachlässigkeit ging aber noch weiter. Wir lesen, der hat sich's gemütlich gemacht. Er lag auf seinem Bett den Abend, keine Ahnung, ob er schon den ganzen Tag geschlafen hatte. Vielleicht war es auch üblich zu der Zeit, dass man nachmittags schlief, ich weiß es nicht. Jedenfalls, da hatte er nichts zu suchen. Er schlenderte über sein Obergemach, über den Balkon, weiß ich nicht. Jedenfalls, es war vielleicht ein Tag wie jeder andere für David. Er erwartete überhaupt nichts Ungewöhnliches. Er ist ja nicht da hochgegangen und hat gesagt, so, jetzt will ich mal Ehebruch begehen. Nee, er wollte sich einfach ein bisschen entspannen, ein bisschen erholen, einfach nur ein bisschen frische Luft schnappen, mal ein bisschen spazieren gehen. Ich glaube, die Versuchung, die kommt ganz, ganz oft bei uns dann, wenn wir es gerade nicht erwarten. Und zwar gerade dann, wenn wir nachlässig werden. Wenn wir meinen, oh, wir sind so beschäftigt, ja, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr, ich will jetzt nur noch auf die Couch, Frau, bring mir ein Bier, schalt mal den Fernseher ein, ja. Ich will jetzt nur noch entspannen, ich habe einfach keine Lust mehr, mich irgendwie anzustrengen, ich will keine Disziplin mehr, ich will mich erholen jetzt. Das sind diese Zeiten, wo die Versuchung kommt. Ich will nicht sagen, dass Erholung falsch ist generell, aber wir müssen darauf sensibilisiert sein, dass in den Zeiten die Versuchung gerade auf uns besonders eintrifft. Gerade dann, wenn wir uns vielleicht gerade am sichersten fühlen. Der nächste Punkt, der Fehler, den der David gemacht hat, er konnte nicht verhindern, dass er diese Frau gesehen hat. Er hat es ja nicht absichtlich getan. Aber der zweite Blick, ja, was hätte David tun sollen? Er hätte sich abwenden sollen, er hätte sagen können, oh, was die da macht, warum macht die das da, so dass ich das sehen kann, weiß ich nicht, warum badet die sich da? Aber dann hätte er weggehen können. Das hat er aber nicht gemacht. Er hat weiterhin gesehen. Und da passiert in uns Männern was, ja. Da kam ein Verlangen hoch und das bewirkte letztendlich, dass David ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr anders konnte. Ja, und er ist dahin gegangen, das Verlangen hat ihn dahin gezogen, wo er eigentlich gar nicht hin wollte. Er wollte das nicht, aber es hat ihn so ergriffen und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Gefahr bei uns Männern. Wir können das nicht verhindern, dass diese Dinge auf uns einströmen. Auf der Arbeit, zu Hause, ich weiß nicht wo, Fernseher, Computer. Wir können das nicht verhindern, aber was wir können uns abwenden, und zwar ganz bewusst. Was passiert denn da, wenn wir das nicht tun? Dieses Verlangen, das lässt uns alles andere vergessen. Wir sind dann unfähig, die Konsequenzen da zu bedenken. Wir können dann irgendwo nicht mehr. Ja, ich meine, ein Mann, der Ehebruch begeht, in den seltensten Fällen will er das, aber etwas treibt ihn dazu. Ja, das ist keine Entschuldigung, aber er hat es einfach so weit kommen lassen. Und ich denke, das müssen die Frauen auch verstehen, dass es gerade so wichtig ist, Die Anfänge. Es fängt in der kleinen Sache an, aber letztendlich führt es zu etwas, wo der Mann nie hin wollte, aber da kommt ein Punkt, wo er nicht mehr anders kann. Und dieses Verlangen, das lässt uns letztendlich Gott vergessen. Es lässt uns Gott vergessen. Der David hat da nicht mehr an Gott gedacht. da war ja noch jemand, der ihn darauf hingewiesen hat und hat gesagt, vielleicht war es ein Knecht oder so, ja, das ist die Frau von Uria. Vielleicht so nach dem Motto, das ist nicht deine Frau, ja, die geht dich nichts an. Er wollte ihn noch warnen, aber der David, was hat er gesagt? Bring sie her zu mir. Er war schon so weit, er konnte nicht mehr zurück. So weit kann das führen. Wir Männer sind auch ganz groß darin, anzufangen, uns zu entschuldigen, alle möglichen Entschuldigungen aufzugreifen. Wir sind eigentlich nie schuld. Das sind die Umstände oder ich wollte das ja gar nicht oder manche gehen sogar noch weiter und fangen dann sogar an, so rational zu denken. Das heißt, ich will der Frau ja nur helfen. Die hat doch Probleme und ich kann die trösten. Ja. So fangen wir an. Da gibt es auf einmal Situationen, wo wir nicht mehr Herr unserer eigenen Gedanken sind, wo wir nicht mehr fähig sind, logisch oder richtig darüber nachzudenken. Wir fangen an, das einfach zu entschuldigen, rational zu sehen. Oder dass wir sogar sagen, Gott will doch, dass ich glücklich bin. Warum ist das denn falsch? Habe ich auch schon gehört. Aber wir müssen eins bedenken, Sünde bewirkt immer irgendetwas in uns. Der David war nach dieser Sünde nie mehr derselbe. Ab diesem Zeitpunkt ging es bei David steil bergab. In seiner Familie, seinem Königtum, mit allem. Danach hatte David viele, viele Sorgen und Probleme. Seine Tochter wurde von einem seiner Söhne vergewaltigt. Sein eigener Sohn hat einen Putsch gemacht. Sein Sohn hat einen Bruder umgebracht. Viele, viele Dinge. Der Sohn, der aus diesem Ehebruch hervorging, ist auch gestorben. Es ging bergab in seinem Leben. Denke zum Beispiel auch an diese Volkszählung, wo dann auch das Volk Israel litt, wo viele Menschen umgekommen sind. Es ging einfach bergab. David war nicht mehr derselbe. Danach war er einfach nur noch ein sündiger, alter Mann. Und ich denke, so ist es auch bei uns. Es bleibt immer was zurück. Und daran müssen wir denken, bevor die Versuchung kommt. Denn wenn sie da ist, haben wir vielleicht nicht die Kraft. Deswegen müssen wir uns vorher stärken. Wir sind danach nicht mehr dieselben. In 1. Thessalonicher 4, die Stelle möchte ich noch lesen, Verse 3 bis 8. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen, dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Gott nennt uns Heilige. Und wenn Gott uns Heilige nennt, dann sind wir auch Heilige. Auch wenn wir das vielleicht so gar nicht in uns entdeckt haben. Aber was Gott möchte, dass Heilige auch Heiligung leben. Dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, haben wir gelesen. Was können wir denn eigentlich tun, wenn uns eine Versuchung ergriffen hat, wenn wir gefallen sind? Ich denke, ganz entscheidende Sachen sind natürlich, dass wir diese Dinge bekennen und Buße tun darüber. Wir müssen Buße tun, wenn uns Dinge bewusst werden, wo wir gefallen sind. Aber wir sollten auch Schutzmaßnahmen ergreifen, wenn du oder ich gerade mit der Lust ein Problem haben, dann können wir auch Schutzmaßnahmen treffen. Zum Beispiel, wie gehen wir miteinander um, mit anderen Frauen? Ich persönlich halte das so, dass ich schon eine gewisse Distanz wahre. Ich warte aber immer auf die Reaktion der Frau. Ja, wenn mich eine Frau umarmen möchte, dann sage ich nicht, halt, ich will das nicht oder so. Ja. Aber ich würde das nie von mir aus tun. Ich sage nicht, dass das für euch alle gilt, aber das habe ich für mich persönlich so entschieden. Ja, ich möchte einen gewissen Abstand wahren, ganz einfach, um mich zu schützen. Nicht, dass ich da ein Problem mit der oder der Frau hätte, aber es ist einfach ein Schutz für mich. Meine Frau ist im Moment in Österreich. Ich habe viel Zeit zu Hause, aber auch ein Schutz für mich. Ich habe zum Beispiel gesagt, diese Woche bleibt der Fernseher aus. Ich will das nicht. Ich habe das einfach für mich entschieden. Und mein Fernseher bleibt halt diese Woche mal aus. Wenn jemand Probleme damit hat, dann hilft es auch dem einen oder anderen, einfach sich mal einem Freund anzuvertrauen, einfach mit ihm darüber zu reden oder vielleicht auch Rechenschaft zu geben dem anderen. Dazu ist vielleicht nicht immer die Frau da, vielleicht kann ich das der Frau auch nicht bekennen, aber ich kann es vielleicht einem guten Freund sagen, kann sagen, hey, ich habe da und da meine Probleme und ich möchte das dir bekennen und ich möchte mit dir darüber beten. Vielleicht ist das eine Hilfe. Und wir sollten immer daran denken, uns Männer kann sowas immer passieren, ob du das glaubst oder nicht. Wir haben natürlich auch ein positives Beispiel dafür in der Bibel, das ist der Josef. Gerade der Josef mit der Frau des Potiphar kennt ja die Geschichte, deswegen lese ich sie nicht. Hätte doch allen Grund gehabt zu sagen, ja, die Frau will das doch und es kriegt auch keiner raus. Ja, hätte das durchaus tun können, ohne irgendwie aufzufallen. Vielleicht hätte es keine Konsequenzen gegeben. Aber nee, der Josef war standhaft. Und ich glaube, das war vielleicht für den Josef viel, viel schwerer, als das für den David gewesen wäre in dieser Situation. Also, es geht, es ist möglich. Soweit zu dem Punkt. Ich habe extra eine andere Taktik diesmal gehabt. Und zwar habe ich gesagt, ich habe ein paar Sachen mir aufgeschrieben, aber ich muss ja nicht alles behandeln. Ich werde es einfach am 9. aufhören. Der nächste Punkt, wo ich finde, wo wir Männer heute ein Problem haben, das ist unsere Gesinnung. Dass wir Männer heute nicht mehr diese christliche Gesinnung haben. Dass wir uns heute einfach nicht mehr genug unterscheiden von Ungläubigen. Ich glaube, das ist unser Problem heute. Römer 12, Vers 2. Da heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Ich bin mir durchaus bewusst, dass das heute nicht mehr oft gelehrt wird, dass es heute nicht mehr viel gesagt wird von Kanzeln runter, aber es steht in der Bibel. Ich habe das schon zu Anfang gesagt, das heißt nicht, dass wir aus der Welt rausgehen sollen oder dass wir jetzt irgendwelche abgehobenen Leute sein sollen oder dass wir uns isolieren sollen von Ungläubigen. Nein, wir stehen mitten in der Welt, aber wir sollen nicht gleichförmig sein, ja. Unsere Gesinnung, und das ist unsere Not heute. Unsere Not heute sind Männer ohne eine christliche Gesinnung. Wir unterscheiden uns nicht mehr, vielleicht sonntags noch, aber auf der Arbeit auch. Bin ich anders? Ja? Oder mache ich munter mit die gleichen Witze, die meine Arbeitskollegen machen oder was auch immer? Worin unterscheiden wir uns? Und ich habe mir aufgeschrieben, der Input bestimmt den Output. Also das, was wir in uns reinlassen, das kommt auch zwangsläufig aus uns raus. Und da muss ich wieder mal ein bisschen über das Fernsehen herziehen und auch über das Internet. Ich komme nicht drum rum. Was gucken wir uns alles an? Was lassen wir in uns rein? Ich musste so dran denken, Michael Jackson ist ja jetzt gerade gestorben und mein ganzer, wenn ich auf mein Postfach gehe, da kommen immer irgendwelche Nachrichten da von ihm. Also im Fernsehen verfolge ich das eigentlich nicht so, aber eins weiß ich doch, er ist scheinbar ein großes Idol für die halbe Welt. Ich habe mich nur so gefragt, sollten so Männer Vorbilder für uns sein? Ich weiß nicht genau, was der Mann alles gemacht hat und was er nicht gemacht hat, will ich auch nicht darauf eingehen, aber eins weiß ich, ein Vorbild ist er ganz bestimmt nicht gewesen mit seinem Verhalten. Und woran er letztendlich gestorben ist, aber das sind Vorbilder für die Welt. Was sind unsere Vorbilder heute? Haben wir andere Vorbilder? Das, was wir uns angucken, das gewinnt letztendlich auch unsere Akzeptanz. Wir denken uns irgendwann nichts mehr dabei, bei dem Fernsehprogramm, was wir gucken, bei dem, was wir uns im Internet angucken. Für einen Christen ist es unmöglich, eine christliche Gesinnung aufrecht zu erhalten, wenn wir unsere Abende vom Internet oder vom Fernsehen verbringen. Ganz einfach, weil wir automatisch mit Dingen gefüttert werden, die nicht gut für uns sind. Ja, da mag der ein oder andere einwenden, ich gucke ja nur Bibel-TV. Kenne ich auch, fällt mir gerade eine gute Geschichte zu, eine habe ich mal gelesen, da war mal ein ganz bekannter Evangelist, der war beim Chef von einem war das NBC oder so, amerikanischer, das sind ja drei große amerikanische Fernsehsender, war der eingeladen und hat er gedacht, Mensch, die Gelegenheit nutze ich jetzt gerade mal. Und dann wollte der dem so ans Herz legen, bringt doch mal mehr christliche Programme. Es gibt in Amerika über 50 Millionen bekennende Gläubige, da hättet ihr da auch eine gute Einschaltquote. Dann hat der gesagt, ja, das ist eine gute Idee, meinen Sie so Filme wie zum Beispiel Die Stunde des Siegers? Da hat er gesagt, ja genau, das ist ein guter Film. Ja, da hat er gesagt, ja, CNN hat den letzten Monat ausgestrahlt. Raten Sie mal, wie die Einschaltquoten waren. Ja, und dann sagt er, in dem Moment wusste ich, ich habe ein Problem. War weit abgeschlagen von allen anderen Programmen. Unser Problem von uns Christen ist, dass wir oft christliche Sender gar nicht gucken. Wo ich Martin sehe, ich habe dich ja letztens bei Bibel-TV geguckt, gesehen. Ja, war ein gutes Interview, doch, war sehr interessant. Aber ich muss bekennen, wenn ich Fernsehen gucke, ich gucke sehr gern Sport. Gucke ich viel, viel häufiger als Bibel-TV. Ich will nicht sagen, dass Bibel-TV immer gut ist, will ich nicht beurteilen, aber wir Christen unterscheiden uns auch da oft gar nicht von der Welt. Wir gucken den gleichen Mist, den gleichen Schund, wie die Welt guckt. Und oft akzeptieren wir das. Manche Leute gucken einen Film und schalten dann aus, wenn gewisse Szenen kommen. Ich sag mal, besser ist es dann, den Film erst gar nicht zu gucken. Was sollten wir denn stattdessen viel eher tun? Diese christliche Gesinnung bekommen wir, wenn wir regelmäßig Bibel lesen, wenn wir regelmäßig beten. Und ich möchte auch mal weitergehen noch. Lest einfach mal ein gutes Buch. Ich habe das für mich jetzt auch beschlossen wieder. Ich will mehr lesen. Ich will weniger Fernsehen. Mit Internet habe ich so nicht die Probleme. Aber Fernsehen gucke ich doch auch gerne. Aber ich will mehr lesen. Das will ich ganz bewusst machen, weil ich mich mit anderen Sachen, mit guten Sachen füllen möchte. Lest doch einfach mal wieder ein gutes Buch. Wie viele Bücher hast du zu Hause? Sind alles, was du hast, alles in allem vielleicht 20 Bücher? Dann hast du ein Problem, würde ich mal sagen. Auch ein Wort für die, die nicht gut lesen können. Es gibt auch Hör-CDs. Und außerdem kann man auch lesen lernen. Ja, die christliche Gesinnung bekommst du, wenn du mehr in deiner Bibel liest. Und da möchte ich auch wirklich mal ein Plädoyer für halten. Lies deine Bibel. Nicht nur morgens mal schnell ein Kapitel vor der Arbeit und dann wieder ab in den Alltag. Ein Spruch, den ich immer gerne sage, ist, jeder Mensch hat 24 Stunden Zeit. Jeder hat gleich viel Zeit. Es ist alles eine Frage, wie ich das einteile. Jeder muss selber herausfinden, wann für ihn die gute Zeit ist. Aber eins möchte ich auch mal sagen. abends vorm Schlafen gehen ist bestimmt nicht die beste Zeit. Dann bin ich müde. Ich bin auch morgens müde, gebe ich zu. Aber finde einfach deine Zeit, wo du eine feste Zeit hast. Wir Männer, wir leben doch so verplant irgendwie. Wenn ich euch alles sehe, also ich bin ja so ein Verfechter, ich schleppe ganz oft noch nicht mal ein Handy mit mir rum, so mit der Technik habe ich es nicht so. Aber wenn ich euch alles sehe, mit den Blackberries und hin und her, mit E-Mails checken wir. Ich brauche manchen nur eine E-Mail zu schicken, in 5 Minuten habe ich die Antwort. Bei mir wartet ihr manchmal 3 Tage drauf, weil ich nicht reingucke. Wir sind doch so geplant. Warum planen wir uns nicht auch mal eine feste Bibellesezeit ein? Ich will nicht sagen, dass wir jetzt gleich sagen, jawohl, und ich fange jetzt ein neues Leben an, ich lese die Bibel 2-mal im Jahr durch. Nein, aber fangt euch an, eine feste Zeit einzuplanen. Dann habe ich Zeit mit Gott, dann lese ich die Bibel. Und natürlich auch das Gebet, will ich gleich noch ein paar Worte zu sagen. Unser Problem ist oft, dass wir einfach zu bequem dazu sind. Aber warum haben wir denn im Beruf diese Disziplin und zu Hause nicht? Wieso? Ist das einfach nur eine Prioritätenfrage? Wie wichtig ist mir das denn? Ich denke da zum Beispiel an Martin Luther, der gesagt hat, heute habe ich besonders viel zu tun, heute muss ich 4 Stunden beten, damit ich das alles schaffe. Ja, und der Mann hat wirklich viel geschafft. Oder an Georg Müller, er ist selten vor morgens 11 Uhr aus seinem Zimmer rausgekommen, nicht weil er so lange geschlafen hat, der ist um 4 aufgestanden. Aber was haben diese Leute bewirkt im Leben? Wir müssen einfach unsere Gedanken mit guten Dingen füllen. Die schlechten, die kommen ganz von selber. Ja, da macht er mal keine Gedanken drum, dass wenn ich zu bequem für was bin, die schlechten Sachen, die kommen immer ganz von selber in uns rein. Ich ertappe mich sehr oft, gerade in den heiligsten Momenten kommen mir die schlechtesten Gedanken. Ihr glaubt gar nicht, an was ich so manchmal alles denke, wenn hier die Lieder an der Wand sind und wir eigentlich Gott anbeten sollten. Und ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, wenn mir das so geht, geht euch das auch so. Das sind einfach Dinge, mit denen ich mich gefüllt habe, ob ich das will oder nicht. Die dritte Sache, das Gebet. Ähnlich wie das Bibellesen. Wir Männer beten heute nicht mehr. Das ist unser großes Problem. Die Umfragen belegen, auch da wieder Umfragen, aber belegen vielleicht das falsche Wort, weil eigentlich bin ich so kein Verfechter von Umfragen. Es kommt immer darauf an, wen man fragt und wie man fragt. Aber scheint doch so zu sein, dass Frauen viel, viel mehr beten als Männer. Wenn ich so mal in die Frauenarbeit reingucke, was die so alles so machen müssen, dann glaube ich das auch. Aber woran liegt das? In 1. Timotheus 2, Vers 8, da schreibt der Paulus, ich will, dass ihr Männer an jedem Ort betet. Da steht nicht ihr Männer und ihr Frauen, da steht doch nicht nur ihr Frauen, sondern ihr Männer, ihr sollt an jedem Ort beten. Das ist Gottes Wille. Und wie oft ist es, dass gerade in Gebetsstunden oder so viel mehr Frauen sitzen, viel mehr Frauen beten. Ich kreide das nicht den Frauen an, ich kreide das uns Männern an. Ja, warum ist das so? Ich denke, 2 Gründe habe ich dazu aufgeschrieben. A, denke ich einfach, die Frauen sind für geistliche Dinge von ihrem Natur aus viel offener. Ja, es fällt einer Frau viel leichter, weil es einfach ihre Natur ist, offener zu sein. Wir Männer sind ja oft so ziemlich verschlossen, wir lassen Gefühle nicht gerne raus. Ich glaube, das ist ein Grund davon, warum wir uns immer ein bisschen schwer tun. Aber es ist kein Hinderungsgrund zu beten, auch in der Öffentlichkeit. Und natürlich, was wir überall und immer vorschieben, wir haben ja ach so viel zu tun. Wir Männer sind ja immer so beschäftigt und wir sind so eingespannt im Beruf. Aber lasst euch das sagen, das ist eine Lüge vom Teufel. Wir sind so eingespannt, wie wir uns einspannen lassen. Ich habe auch viele Jahre, viele, viele Überstunden gemacht. Es ist nicht immer einfach, das sage ich auch nicht, aber es ist eine Lüge. Und sagt bitte nie mehr, ich habe keine Zeit zum Beten gehabt oder ich habe keine Zeit zum Bibellesen. Dann sage ich, okay, dann streich mal die Zeit für deinen Sport oder die Zeit, wo du Fernsehen guckst. Streich die doch mal und dann wirst du sehen, wie viel Zeit wir auf einmal haben. Aber noch viel mehr, Gebet hat auch immer einen Einfluss auf unseren Charakter. Wenn wir beten, dann verändert sich auch unser Charakter. Wir werden anders, glaub mir das. Ich fahre nicht immer gerne hier dienstags her zum Beten. Ich bin auch oft müde, beschäftigt, würde lieber andere Sachen tun. Aber ich weiß nicht was. Nach einer gewissen Zeit hat mich irgendwas hier hingezogen. Ich muss einfach hierher fahren. Und wenn ich mal zu Hause bleiben muss, dann tut mir das irgendwo leid. Dann bin ich in Gedanken dabei. Das ist eine Sache, die war aber auch nicht von Anfang an da. Am Anfang war da viel, viel Disziplin, möchte ich mal sagen, dabei. Aber was ganz entscheidend ist, Gebet ist ja nicht nur Bitten, aber wenn wir Gott um etwas bitten oder wenn wir beten, dann kommt es oft nicht so sehr darauf an, dass Gott uns dieses Gebet erhört, sondern dass wir lernen, uns Gottes Willen unterzuordnen. Das ist doch der ganze Schlüssel zu erhörlichem Gebet. Wir müssen so beten, dass Gott uns die Gebete auch gerne erhört. Und dazu ist es einfach erforderlich, dass ich lerne, so zu beten. Ja, dass ich nicht einfach nur meine Bitten runterlasse und gib mir 1 Million und gib mir, sondern dass ich einfach mich verwandeln lasse von Gott und dass es mein Wunsch wird, mein Wille wird, so zu beten, dass ich Gott wohlgefällig bete. Ich glaube, das ist einfach der Schlüssel zu erhörlichem Gebet. Wenn uns Männern einfach bewusst würde, wie viel Gebet wirklich bewirkt in unserem Leben, im Leben von anderen, dann würden wir viel mehr beten, davon bin ich überzeugt. Und ich wünsche mir das, ich sage das ganz frei raus, ich kenne alle Entschuldigungen, hier nicht herzukommen, aber ich wünsche mir, dass dienstags mehr Leute zum Beten kommen, weil wir beten dafür so viele Menschen, die Nöte und Probleme haben. Ich frage jeden, der zu uns kommt, dürfen wir für dich auch dienstags beten? Es gibt Sachen, die gehören da nicht hin, das ist klar. Aber ich möchte das einfach, dass wir dienstags füreinander beten, dass wir die Dinge beim Namen nennen. Der hat das Problem und ich möchte hier für den eintreten. Ich denke, das ist unbedingt wichtig für uns, dass wir füreinander beten. Und noch, um ein bisschen provokativ zu sein, ich behaupte, wenn wir das hier nicht tun, dann tun wir das zu Hause auch nicht. Ich glaube einfach nicht, dass einer zu Hause so einen Gebetskalender hat und für 150 Leute in der Gemeinde betet, aber nicht hierher kommt zum Beten. Ich glaube einfach, dass wir Männer da ein echtes Problem haben. Drei Minuten habe ich noch. Ich will euch noch was vorlesen. Aber in der heutigen Welt ist es eher die Ausnahme als die Regel, dass wir Männer ein diszipliniertes geistliches Leben führen. Aber ohne Disziplin keine Jüngerschaft und ohne Anstrengung keine Heiligung, habe ich mir aufgeschrieben. Sei darin ein Ausnahmeathlet, ja, dass wir sagen können, ja, da unterscheide ich mich von dem Großteil der Männer, der christlichen Männer. Sei ein Ausnahmeathlet. Und wie wir das so anfangen, bei der ersten Stelle gelesen haben, der disziplinierte Christ gibt und bekommt das Beste beider Welten, der gegenwärtigen und der zukünftigen. Wenn wir uns disziplinieren und das Leben führen, dann hat das einen Segen, nicht nur für diese Welt, auch für die zukünftige Welt. Davon bin ich fest von überzeugt. Und ich habe in einer christlichen Zeitschrift vor einiger Zeit einen Artikel gefunden, den wollte ich euch nicht vorenthalten, weil der einfach so gut geschrieben ist. Sidlow Baxter hat das geschrieben an einen Freund von ihm. Er war Pastor und er hatte auch mal eine Zeit, wo er das Gebet und das Bibellesen vernachlässigt hat und ist dann wieder zurückgekommen dahin, wo er einfach gesagt hat, der hat auch gesagt, ich bin so beschäftigt, er hatte einen riesen Schreibtisch vor sich gesehen und irgendwann hat es Klick gemacht und hat er gesagt, Mensch, das Wichtigste, das habe ich vernachlässigt, das hier Briefe beantworten und das ist nicht das Wichtigste. Und da hat er das hier geschrieben. Das möchte ich zum Abschluss lesen, weil es einfach so gut ist. Es geht um seine Gefühle und sein Gebetsleben. Wie nie zuvor standen sich mein Wille und ich selbst einander gegenüber, Auge in Auge. Ohne Umschweife stellte ich meinem Willen die Frage, Wille, bist du bereit zu einer Stunde Gebet? Wille antwortete, hier bin ich und ich bin durchaus bereit, wenn du es bist. Wille und ich reichten uns die Hände und drehten uns um eine Zeit des Gebets zu halten. Mit einem Mal begannen all meine Gefühle in die andere Richtung zu ziehen und zu protestieren. Wir kommen nicht mit. Ich sah Wille ein wenig zögern, so fragte ich, Wille, schaffst du es trotzdem? Und Wille erwiderte, ja, wenn du es schaffst. So wandte sich Wille von Neuem zum Gebet, wobei wir die sich windenden und aufsässigen Gefühle mit uns zogen. Von Anfang bis Ende war es ein Kampf. Einmal, als Wille und ich uns inmitten einer ernsthaften Fürbitte befanden, entdeckte ich plötzlich, dass eines dieser treulosen Gefühle meine Fantasie mit sich genommen und zum Golfplatz entführt hatte. Nur mit Mühe konnte ich den ungehorsamen Bösewicht wieder einfangen. Wenig später stahl sich ein anderes Gefühl mit einigen unbewachten Gedanken auf die Kanzel, 2 Tage vor der Zeit, um eine Predigt zu halten, deren Vorbereitung ich noch nicht abgeschlossen hatte. Hätte mich jemand am Ende dieser Stunde gefragt, hattest du eine gute Zeit? So hätte ich antworten müssen, nein, es war vom ersten bis zum letzten Augenblick ein ermüdender Kampf mit widerstrebenden Gefühlen und einer umherschweifenden Fantasie. Aber es kam noch schlimmer, denn der Kampf mit den Gefühlen tobte noch 2 oder 3 weitere Wochen. Hätte man mich nach dieser Phase gefragt, hattest du eine gute Zeit in deinen täglichen Gebeten? So hätte ich bekennen müssen, nein, manchmal war der Himmel wie Erz. Gott wirkte zu weit entfernt, um mich zu hören. Der Herr Jesus schien auf seltsame Weise unnahbar und meine Gebete bewirkten anscheinend nichts. Und dennoch war etwas geschehen. Einerseits konnten Wille und ich den Gefühlen beweisen, wie völlig unabhängig wir von ihnen waren. Und eines Morgens, etwa 2 Wochen nachdem der Wettstreit begonnen hatte, Wille und ich hatten uns gerade wieder zum Gebet vereinbart, bekam ich zufällig mit, wie eines meiner Gefühle den anderen zuflüsterte, kommt schon Leute, es hat keinen Sinn, weiteren Widerstand zu leisten, sie gehen ja trotzdem. An diesem Morgen waren die Gefühle zwar weiterhin völlig unkooperativ, aber sie verhielten sich zum ersten Mal ruhig, weshalb Wille und ich ohne Ablenkung beten konnten. Und was glaubst du, geschah nach ein paar Wochen? Während einer unserer Gebetszeiten, als Wille und ich ungefähr so intensiv an meine Gefühle dachten wie an den Mann im Mond, sprang einer der feurigsten Burschen unerwartet auf und rief, Halleluja! Worauf alle anderen einstimmten, Amen! Und zum ersten Mal war mein ganzes Wesen, Verstand, Wille und Gefühle vereint zu wohlkoordinierter Gebetsarbeit. Finde ich schön geschrieben, drückt einfach das aus, was wir so nötig haben, Disziplin. Wisst ihr, die Predigt kann gut oder schlecht gewesen sein, ich kann das auch nicht beurteilen, aber entscheidend ist, dass sie was in dir und in mir bewirkt hat. Und wenn sie das nicht hat, dann war sie einfach umsonst und dann war sie nicht wert, gehalten zu werden. Und ich bete darum, dass das in uns was bewirkt. Und nächste Woche seid ihr Frauen dran. Amen.